Yes, it's coming through. No, but it's giving. Go deeper.
$39.50. Thank you. Thanks.
Scheiße.
so geht's natürlich. Ja, ja. Leider ohne Effekte.
No, but it's giving. Good job.
Fleischgewordene Körperutopie. Welchen Stellenwert hat solch eine Körperutopie für die normalen Menschen? Die Stilisierung eines schönen eigenen Körpers ist zum Statussymbol für die Einzelnen geworden. In unserer Gesellschaft hat der schöne Körper das schöne Auto als Statussymbol abgelöst. Aber nicht jeder, der ins Fitnessstudio geht, will aussehen wie der Terminator. Das ist klar. Aber wichtig ist, dass jeder heute die Möglichkeit hat, seinen Körper individuell zu formen. Diese Form des Körpertunings war früher in erster Linie Randgruppen wie Spitzensportlern, Schauspielern oder Edelprostituierten vorbehalten. Denen war schon früher klar, dass der wohlgeformte Körper ihr wichtigstes Kapital ist. Was treibt die Menschen heute ins Fitnessstudio? Sie wollen aus ihrem Körper einen ästhetischen Mehrwert herausholen. Sie wissen, dass sie den im Berufs- und Privatleben brauchen. Welche Werte repräsentiert zum Beispiel ein sportlich schlanker Körper? In erster Linie Leistungsbereitschaft und Disziplin. Darüber hinaus signalisiere ich meinem Gegenüber, dass ich flexibel bin. Die Botschaft heißt, ich forme mich und passe mich an. Gibt es prominente Beispiele für Ihre These? Joschka Fischer. Er hat sich körperlich vom Hedonisten zum asketischen Leistungspolitiker und zurückgewandelt und gezeigt, wie flexibel er insgeheim ist.
Zwischendurch immer mal lesen.
der Pionier bei Gewebezüchtungen, Bio-Tissue Technologies, geht mit einer interessanten Technik pleite. Mitarbeiter der Bio-Tissue Technologies entwickeln verschiedene Arten von Gewebezüchtungen. Es klingt so einfach. Vor 10 Jahren züchtete Michael Sittinger, Leiter der Forschungsabteilung für Tissue Engineering an der Berliner Charité, Knorpelzellen für eine Untersuchung. Als ich den Zellhaufen vor mir sah, wurde mir klar, dass man daraus auch ein Produkt machen könnte, erinnert sich der Wissenschaftler. Das Produkt gibt es mittlerweile, nur mit dem Markt hapert es. Bei herkömmlichen Operationen spritzen die Mediziner neu gezüchtete Knorpelzellen in kaputte Gelenke, entnehmen ein Stück Knochenhaut an einer anderen Stelle und nähen es über den gespritzten Abschnitt. Künstliche Gewebe, Knochen, die nicht vom Körper wieder abgestoßen werden, angesichts der alternden Bevölkerung schier der Markt für derartige Gewebeprodukte riesig und die Möglichkeiten unendlich. Man kann nicht einfach beliebig dreidimensionale Knorpelzellen entwickeln und jeden Effekt damit heilen, gibt Rolf Müllhaus, Direktor des Freiburger Instituts für Materialforschung, zu bedenken. Einige Produkte, wie das Mundschleimhauttransplantat BioSeed M, sind dabei allerhöchstens für Nischenmärkte geeignet.
Wir hierfür anzuknüpfen haben.
Wir haben gesagt, das Bewusstsein ist die Oberfläche des seelischen Apparats. Das heißt, wir haben es einem System als Funktion zugeschrieben, welches räumlich das erste von der Außenwelt her ist. Auf diese Beschreibung des Bewusstseins als Grenzfläche, Interface, folgt die Verbindung zum Schar und zum Kern, das ich mit ausdrücklich als psychische Hülle bezeichnet. Diese Hülle ist nicht nur eine beibehaltene Tasche, eine beinhaltete Tasche, sondern sie spielt auch eine aktive Rolle bei der Verbindung zwischen Psyche und Außenwelt und bei der Aufnahme und der Weitergabe von Informationen. Gleichzeitig mit dem Gefühl, dass meine Haut von dem Objekt berührt wird, wahrnehmen. Diese Bipolarität der Berührung wird übrigens, wie man weiß und sehen kann, für das Kind sehr schnell Objekt einer aktiven Untersuchung. Mit seinem Finger berührt es absichtlich Teile seines Körpers. Es führt den Daumen oder den großen Zeh zum Mund und untersucht gleichzeitig die sich ergänzenden Positionen des Objekts und des Subjekts. Man kann auf den Gedanken kommen, dass die den Berührungsempfindungen inhärente Zweiteilung, die reflexive Zweiteilung des Bewusst-Ich vorbereitet, das in der taktilen Erfahrung seine Wurzeln hat. Das Ich ist vor allem ein körperliches. Es ist nicht nur ein Oberflächenleben, sondern selbst die Projektion einer Oberfläche. Wachspapier entspricht der sensorischen Aufnahme exogener Reize und der Eintragung ihrer Spuren auf der Wachstafel. Wunderblock, Wundertafel, 1925. Eigenschaften des psychischen Apparats. Also mein Messer und schneide ein großes Stück aus ihrer Fotze. Sie erhebt ein riesiges Geschrei und mir bleibt nichts anderes übrig, als einen Schuh auszuziehen und ihr das Gehirn rauszuschlagen. Und dann habe ich sie noch schnell zum Spaß gefickt. Die Apparatur der Biokontrolle ist die Vorstufe einer einseitigen telepathischen Kontrolle. Ohne den Einbau irgendwelcher Apparaturen könnte man das Individuum durch Drogen oder andere Eingriffe für das Gesendete aufnahmefähig machen. Letzten Endes werden die Sender nur noch auf telepathischer Basis arbeiten. Haben Sie sich jemals mit den Mayanischen Kodizes beschäftigt? Ich stelle mir das so vor. Die Priester, ungefähr 1% der Bevölkerung, benutzen einseitiges telepathisches Senden, um den Arbeitern zu befehlen, was und wann sie etwas fühlen sollen. Ein telepathischer Sender muss ununterbrochen senden. Er kann nie empfangen, denn empfangen bedeutet, dass auch jemand anders Emotionen besitzt und das könnte seine eigene innere Struktur in Unordnung bringen. Der Sender muss ununterbrochen senden und kann sich nie durch Kontakt wieder aufladen. Früher oder später sind alle Emotionen ausgestrahlt. Allein kann man keine Gefühle haben, nicht, wenn man so von allem abgeschlossen ist wie ein Sender. Und verstehen Sie, in einer Raumzeiteinheit kann immer nur ein Sender existieren. Zuletzt erlöschen die Schirme. Der Sender hat sich in einen riesigen Tausendfüßler verwandelt. Die Arbeiter kommen auf dem Leitstrahl heran und verbrennen den Tausendfüßler. Dann wird mit Zustimmung aller ein neuer Sender gewählt. Die Mayas waren durch ihre Isolierung beschränkt. Heute könnte ein Sender den Planeten kontrollieren. Sie sehen, Kontrolle kann nie Mittel zum Erreichen irgendeines verwertbaren Ergebnisses sein. Sie führt zu nichts als zu verstärkter Kontrolle, wie Opiate. Die Apparatur der Biokontrolle ist die Vorstufe einer einseitigen telepathischen Kontrolle. Ohne den Einbau irgendwelcher Apparaturen könnte man das Individuum durch Drogen oder andere Eingriffe für das gesendete Aufnahmefähig machen. Letzten Endes werden die Sender nur noch auf telepathischer Basis arbeiten. Der Sender hat sich in einer riesigen Tausendfüßler verwandelt. Die Arbeiter kommen auf dem Leitstrahl heran und verbrennen den Tausendfüßler. Dann wird mit Zustimmung aller ein neuer Sender gewählt. Heute könnte ein Sender den Planeten kontrollieren. Sie sehen, Kontrolle kann nie Mittel zum Erreichen irgendeines verwertbaren Ergebnisses sein. Sie führt zu nichts als zu verstärkter Kontrolle, wie Opiate. Der Sender muss ununterbrochen senden und kann sich nie durch Kontakt wieder aufladen. Früher oder später sind alle Emotionen ausgestrahlt. Allein kann man keine Gefühle haben. Nicht, wenn man so von allen abgeschlossen ist wie ein Sender. Und verstehen Sie, in einer Raumzeiteinheit kann immer nur ein Sender existieren. Er kann nie empfangen, denn empfangen bedeutet, dass auf jemand anders Emotionen besitzt. Und das könnte seine eigene innere Struktur in Unordnung bringen. Der Sender muss ununterbrochen senden. Der Sender muss ununterbrochen senden und kann sich nie durch Kontakt wieder aufladen. Früher oder später sind alle Emotionen ausgestrahlt. Letzten Endes werden die Sender nur noch auf telepathischer Basis arbeiten. Haben Sie sich jemals mit dem mayanischen Kodizes beschäftigt? Ich stelle mir das so vor. Ohne den Einbau irgendwelcher Apparaturen könnte man das Individuum durch Drogen oder andere Eingriffe für das Gesendete aufnahmefähig machen. Letzten Endes werden die Sender nur noch auf telepathischer Basis sein. Die Apparatur der Biokontrolle ist die Vorstufe einer einseitigen telepathischen Kontrolle. Ohne den Einbau irgendwelcher Apparaturen. Sie sehen, Kontrolle kann nie Mittel zu erreichen, irgendeines verwendbaren Ergebnisses. Sie führt zu nichts als zu verstärkter Kontrolle. Verstehen Sie, in einer Raumzeiteinheit kann immer nur ein Sender existieren. Das hier und da über eine Nadel gewachsen ist. Dort hat sich eine glatte, grünbraune Geschwulst gebildet. Vor ihr steht auf einem Tisch ein Samovar mit Tee und ein 20-Pfund-Korb mit braunem Zucker. Niemand sah sie jemals etwas anderes essen. Warum ein Allzweckloch? Habe ich Ihnen jemals von dem Mann erzählt, der seinen Arsch sprechen lehrte?
Sein ganzer Unterleib konnte sich heben und senken. Verstehen Sie? Und furzte Worte. Ich habe nie vorher etwas Ähnliches gehört. Diese Arschsprache war so eine Art Darmschwingung. Darmschwingung. Sie traf einen direkt in den Unterleib und man musste selber rennen. Sie wissen ja, wenn der alte Dickdarm Sie in die Rippen stößt und man hat so eine Art inneres Frösteln und man weiß, dass man es bloß zu öffnen braucht. Ja, diese Sprache schlug sich einen direkt auf den Unterleib. Ein klubbernder, heißer, stockender Ton. Ein Ton, den man riechen konnte. Habe ich Ihnen jemals von dem Mann erzählt, der seinen Arsch sprechen lehrte?
Could we feel the knowledge of what to say? Just what to say?
Struktur konstituiert. Das lesende Subjekt wäre so gesehen selbst ein Text, der sich zu einem anderen Text in Beziehung setzt. Diesem Modell zufolge reflektiert sich einer solchen Beziehung im Prinzip ein und dieselbe Struktur, die des Unbewussten, welche die der Sprache ist, auf sich selbst, tritt also nicht einem wesentlich anderen, sondern nur sich selbst gegenüber, denn in ihrer fundamentalen Struktur gleichen sich alle Texte. Anders verhält es sich, wenn wir das Modell Chris Tevers zugrunde legen, denn dieses verabschiedet sich nun obendrein von der Vorstellung, dass Schnaps eine geschlossene homogene Struktur sei. Schnaps erweist sich vielmehr als heterogen, als ein unablässiger Prozess des Trinkens, der Strukturen hervorbringt und wieder auflöst. Diese Vorgänge werden vermittelt symbolischer Formen wahrnehmbar und schlagen sich beispielsweise als literarische Texte nieder. Ein solcher Text überhaupt, jede symbolische Formation, trägt noch die Spuren des Prozesses, der sie bzw. ihn hervorgetrieben hat, auch wenn er noch so sehr versucht wird, diesen zu verleugnen. oder vergessen zu machen. Spuren eines Prozesses, der Ereignisse, der Energie, der symbolischen Formen, umschmelzen, zertrümmern. An die Stelle des Begriffs der Intersubjektivität tritt der Begriff der Intertextualität. Schreiben wäre demnach eine zur Produktion, zur Tätigkeit gewordenes Trinken. Klassische Erzählung tarnt das Phantasma durch die Konvention der Figuren oder durch vielfältige logische Rechtfertigungen. Indem er sich von solchen Konventionen befreit, legt der moderne Text das Phantasma als Produktion eines Konflikts innerhalb der Essenz des Subjekts der Aussage bloß. Zeigt er die jeweilige Sinn- und Subjektkonstellation als potenziell veränderbar. Polymorph. Versuch gesehen werden, Wort und Fleisch, Sprache und Körper, Gesetz und Lust, soziosymbolische Ordnung, Natur, soziosymbolische Ordnung und Natur miteinander zu versöhnen. Dieser Versuch kulminiert in der Vorstellung von der Auferstehung des Fleisches, die den Tod überwindet, einer Vorstellung, die der jüdischen Religion bekanntlich gänzlich fremd ist. Subtil. Dass das Symbolische nicht schon von vornherein alles zu umfassen vermag, dass nicht alles immer schon im Symbolischen aufgehoben ist, macht ja gerade die Bedeutung der Inkarnation aus. Fleisch. Indem das Christentum den aggressiven, totemistischen bzw. kannibalistischen Akt in der Eucharistie sublimiert, bietet es aggressiver Oralität, dem Hass auf den Vater, aber auch der Sehnsucht nach einer nährenden Mutter, symbolisch erzählterweise Spielraum. Transsubstantiation, Materie, Gott, Fleisch, Biologie. Diese unsterbliche Biologie ist im Falle Marias gänzlich im Symbolischen aufgehoben. Biologie, Fleisch, Wort, Symbolsystem. Das Symbolsystem tritt den Körper als eine Sphäre mit eigener Struktur und eigener Gesetzmäßigkeit gegenüber. Auf den Körper bezogene religiöse Rituale verlieren an Bedeutung. Mit dem entwickelt sich dann ein religiöses System, das das Unreine nicht mehr rigoros aus dem Symbolischen ausgrenzt, es auch nicht mehr unbedingt mit bestimmten Substanzen, mit Bedingungen oder Personen oder Personen in Verbindung bringt. Sobald das, was sich in den Falten der Seele und des Körpers gegen die Berührung mit dem Wort abgekapselt hat, kommuniziert wird, ist es mit dem Symbolischen versöhnt.
Thank you. Thank you.
Weil ihn wieder so am Kopf fror, langte er nach dem Hut, ihn noch tiefer ins Gesicht zu ziehen. Davon entstand ein so gewaltiger Knall in den Ohren, dass er verschockt vom Steinvorsprung huschte und rücklings in den Schnee fiel. Der kleine Körper fing an, sich zu verändern. Je drehten, traten, truten, je traten die Augäpfel aus ihren Höhlen, ja, stülpten sich über die Lider und dehnten sich bis unter die Augenbrauen. Und der Flaum seiner Brauen verklebte sich auf der tränenden Netzhaut. Die Pupillen flossen auseinander und quollen über das gesamte Weiß der Iris. Ihre natürliche Farbe, das melancholische Regengrün, verschwand und es trat ein gleißend ekelhaftes Gelb an ihre Stelle. Der Nacken des Kindes versteifte und sein Hinterkopf bohrte sich schmerzlich in den harten Schnee. Dann bäumte sich das Rückgrat, der Bauch blähte auf, der Schnabel wurde hart wie Horn und Blut sickerte aus der längst verwachsenen Haut des Nabels. Das Gesicht des Kindes aber bot einen derart entsetzlichen Anblick, als lägen alle je gehörten Wehschreie des Menschen und der Kreatur in ihm eingegraben. Die Kiefer traten hervor, die Lippen verkümmerten auf zwei dünne, blutleere Striche. Nach der Reihe fielen dem Kind die Zähne ein, denn das Zahnfleisch verschwand. Und es ist unerklärlich, weshalb Elias nicht daran erstickt ist. Dann, ungeheuerlich, wurde ihm das Gliedchen stellig. Das frühe Sperma rann mit Urin und dem Blut des Nabels in einem dünnen Rinnsal warm die Leistenbeugen herein. Während des ganzen Geschehens verlor das Kind alle Exkremente des Körpers, vom Schweiß bis zum Kot, in ungewöhnlichen, großen Mengen. Was es dann hörte, war der schwarze Donner, der von seinem Herzen kam. Ein Donner heute, ein Donner morgen. Das will heißen, dass ihm die Empfindung der Zeit abhanden ging. Darum können wir nicht bestimmen, wie lange Elias wirklich im Schnee gelegen hat. Nach menschlichem Ermessen vielleicht einige Minuten, nach göttlichem wohl eine Zeit von Jahren, wie ein merkwürdiger Umstand noch erhellen wird. Geräusche, Laute, Klänge und Töne taten sich auf, die er bis dahin in dieser Klarheit noch nie gehört hatte. Elias hörte nicht bloß, er sah das Tönen, sah, wie sich die Luft unaufhörlich verdichtete und wieder dehnte, sah in die Täler oder Klänge der Klänge und sah in ihre gigantischen Gebirge. Er sah das Summen seines eigenen Blutes, das Knistern der Haarbüschel in den Fäustchen und der Atem schnitt die Nasenflügel in derart gellenden Pfiffen, dass sich eine föhnartige Sturmesbö wie ein Säuseln dagegen ausgenommen hätte. Die Säfte des Magens klopften und klackten schwer ineinander, es gurrte in den Eingeweiden von einer unbeschreiblichen Vielfalt. Gase dehnten sich, zischten oder knallten auseinander, die Substanz seiner Knochen vibrierte und selbst das Augenwasser zitterte vom dunklen Schlagen seines Herzens. Und abermals vervielfältigte sich sein Gehörkreis, explodierte und stülpte sich gleichsam als ein riesenhaftes Ohr über den Flecken, auf den er lag.
horchte hinunter in 100 Meilen tiefe Landschaften, horchte hinaus in 100 Meilen weite Gegenden, über die Klangkulisse der eigenen Körpergeräusche zogen mit wachsender Geschwindigkeit um vieles gewaltigere Klangszenarien. Szenarien von ungehörter Pracht und Fürchterlichkeit. Klangwetter, Klangstürme, Klangmeere und Klangwüsten. Mit einem Mal erkannte Elias in dieser unheimlichen Geräuschmasse das Herzschlagen seines Vaters. Doch das Herz des Vaters schlug so unrhythmisch, so ohne Abstimmung und Gleichklang in sein eigenes, dass Elias, hätte er alle Sinne beisammen gehabt, verzweifelt wäre. Aber Gott in seiner unendlichen Grausamkeit hörte nicht auf zu zeigen. In Strömen unvorstellbaren Ausmaßes prasselten die Wetter des Klanges und der Geräusche auf die Ohren des Elias nieder. Ein irres Durcheinander von Hunderten von Herzen hub an, ein Splittern von Knochen, ein Singen und Summen vom Blut ungezählter Adern, ein trockenes, sprödes Kratzen, wenn sich Lippen schlossen, ein Brechen und Krachen zwischen den Zähnen, ein unglaubliches Getöne vom Schlucken, Gurgeln, Husten, Speuzen, Rotzen und Rülpsen, ein Klucksen von gallertigen Magensäften, ein lautes Platschen von Ruin, ein Rauschen von Haupthaar und das noch wildere Rauschen vom Haar der Tierfelle, ein dumpfes Schaben von Textilien auf Menschenhäut, ein dünnes Singen, wenn Schweißtropfen verdampften, ein Gewetze von Muskeln, ein Geschrei von Blut, wenn Glieder von Tieren und Menschen stellig wurden, nicht zu reden vom wahnhaften Chaos der Stimmen und Laute des Menschen und aller Kreatur auf unserer Erde. Und tiefer ging sein Ohr hinein in alles Geschrei, Geschwatze, Gekeife, in alles Reden und Flüstern, Singen und Stöhnen, Krönen und Johlen, Flennen und Schluchzen, Seufzen und Keuchen, Schlürfen und Schmatzen, ja hinein in das plötzliche Schweigen, wo in Wahrheit die Stimmbänder noch vom Klang der eben gesagten Worte heftig vibrierten, ja selbst das Dröhnen von Gedanken blieb dem Kind nicht unerhört. Immerfort verpotenzierte sich sein Gehörkreis und wurde immer pittoreskerer Klänge ansichtig.
the garden you sat, with Puck or Pan or Gog or Magog, or something that was too real for us all to believe, or to believe in. In the east, the birds are singing, and in the west, oh Christ, the lands are shifting, and the hills are screaming. Rise and fall and fall and fall and fall. We'll sleep dream forever.
Right. 闇の罪を解くのだ。花の光よ、花よ。
Beschäftigte, das Hauptwerk in Schweden, die Produktion, Haushaltsgeräte. Die Fabrik liegt in Tempelhof. Gegenüber ist Gillette und nebenan eine chemische Fabrik. Vorbei am Pförtner und nach dem Stempelkasten kommst du auf einen verästelten, betonierten Hof. An der breitesten Stelle parken Laster, lagern Einzelteile für die Produktion. Rechts geht es zu den Facharbeitern, die Kühltruhen herstellen. Links kommst du zu den Arbeiterinnen in die Produktion. Was du siehst, wenn du zu uns in die Halle kommst? In der Halle ist es laut. Das ist der stärkste Eindruck, wenn du zur Tür reinkommst. Langsam kannst du in dem Lärm, in der Hitze, die Fenster der Halle sind geschlossen, auch jetzt im Sommer, arbeitende Frauen sehen, türkische, deutsche, jugoslawische und griechische Arbeiterinnen. Ich kann dir jetzt nicht in aller Ausführlichkeit die Halle zeigen, dich rumführen, dir alles erklären. Warum? Weil ich nicht rumgeführt worden bin. Wie jede Arbeiterin bin ich direkt an den Arbeitsplatz gesteckt worden, an dem ich jetzt sitze. Mein Arbeitsplatz liegt im vorderen Teil der Halle, die zur Mitte hin verengt. Dort ist der Fahrstuhl für Lasten und Glaskasten. Und der Glaskasten, in dem der Meister und die Werkstattschreiberin sitzen. Mit Arbeiterinnen aus dem hinteren Teil der Halle habe ich kaum gesprochen. Ich kann nicht genau beschreiben, was ihre Arbeit ist. Ich weiß nur, hier in der Halle ungefähr 80 Arbeiterinnen und 10 Arbeiter stellen Staubsauger her. Mit dem bloßen Auge kannst du außerdem noch sehen, dass ca. 80% der Arbeiterinnen an Einzelarbeitsplätzen arbeiten. Dass es zwei Gruppen gibt, in denen im Gruppenakkord gearbeitet wird. Eine davon arbeitet an der lautesten Maschine in der Halle, in die ein Arbeiter Blechplatten einführt und viereckige Kannen, das Äußere eines Staubsaugers, von der Maschine abnimmt. Die Arbeiterinnen der Gruppe bedienen eine Maschine, die diese Kannen mit einer Plastikhaut überzieht. In der zweiten Gruppe stanzen, nieten, kleben Arbeiterinnen und Arbeiter die überzogenen Kannen. Stiftung und Team. trainieren muss ich 480 Stück am Tag, also 60 Stück in der Stunde, eine Stunde pro Stück, eine Minute pro Stück. Und um 10.30 Uhr bin ich im Sumpf. Ich erschrecke, als mich eine Frau anspricht. Ich höre die Maschinen flüstern, dann sehe ich Reisetaschen auf Wagen, obwohl da keiner für die Produktion von Staubsaugern steht. Ich stecke mir eine Zigarette an und denke, das ist wie immer. Diesen Zustand erlebe ich nur, wenn ich in der Fabrik arbeite. Erzeugt wird er durch Monotonie. Um 11.30 Uhr sind meine beiden Handflächen zerschnitten von einem scharfen Teil, das ich montiere. Die Schnitte bluten, ich hole mir Pflaster. Das ist mein erster Arbeitstag. Die Anlernzeit ist nicht weniger schwer als die Akkordzeit. Auf den Akkord kommen ist nicht weniger schwer als den Akkord halten. Das heißt aber nicht, dass hier irgendetwas gelernt wird in der Anlernzeit. Angelernt bleibt ungelernt. Eine angelernte Arbeiterin bleibt eine ungelernte Arbeiterin. Anlernzeit heißt, sieh zu, dass du auf die Stückzahl, auf den Akkord kommst. Schaffst du den Akkord nicht, kannst du gehen.
On tonight's show, we also visit the electroacoustic news of the Canadian composer Robin Mango. We check the modern folk rock pulse at Long Thin Kill.
Thank you.
weisen und guten Charaktere aktiv. Der weise, bärtige Meister bekämpft die Bösen und hilft den Guten. In verschiedenen Verkleidungen taucht er immer dort auf, wo es brenzlig wird. Zum Beispiel als Globus, dem gelehrtesten aller roten Blutkörperchen, oder als Kapitän Pierrot, dem Chef der weißen Blutkörperchen. Durch das komplizierte Gefäßsystem unseres Blutkreislaufs gelangen die durch die Verdauung gewonnenen Nährstoffe in die Leber, in der durch anderen, unter anderem Traubenzucker, Glucose hergestellt wird. Mit dem Blut wird diese in die Muskelzellen transportiert, die du dir als winzige Laboratorien vorstellen kannst, in denen aus Traubenzucker Energie gewonnen wird. Dabei wird die Glucose verbrannt, sodass zusätzlich zur Bewegungsenergie Wärmeenergie entsteht. Wie Maschinen, die sich bewegen, brauchen auch die Muskeln Energie. Woraus beziehen nun die Muskeln ihre Energie? Nach langen Untersuchungen haben Wissenschaftler herausgefunden, dass der wichtigste Nährstoff der Muskeln der Traubenzucker ist. Dein Körper erhält Traubenzucker vor allem dann, wenn du Obst isst. Er kann aber auch aus anderen Zuckersorten und bestimmten Eiweißen Traubenzucker gewinnen. Um an die Energie des Traubenzuckers zu gelangen, muss der Muskel sie verbrennen. Wie ein Ofen verbraucht der Muskel dabei Sauerstoff, den er über die Blutbahn erhält, und gibt dabei Kohlendioxid in die Blutbahn ab. Im Gegensatz zum Ofen wird die Verbrennung im Muskel so gesteuert, dass die Wärme nicht über 40 Grad Celsius steigt. Muskeln dienen als Wärmequelle für deinen Körper. Während sie arbeiten, entsteht Wärme. Deshalb hilft Bewegung gegen Kälte. Muskelbewegung kommt dadurch zustande, dass sich der Muskel zusammenzieht. Wie macht er das? Stelle dir vor, du schiebst zwei Kämme mit ihren Zinken ineinander. Etwas Ähnliches passiert in den Muskelfibrillen. Hier gleiten zwei verschiedene Eiweißkörper ineinander. Die Muskelfibrille verkürzt und verdickt sich. Globi hat dir in der Überschrift schon verraten, wie die beiden Eiweiße heißen. Myosin und Aktin. Myosin und Aktin findest du überall dort, wo in der Natur Bewegung stattfindet, also auch beim Regenwurm und in den beweglichen, einzelligen Lebewesen, Amöbe und Geißeltierchen, die man nur unter dem Mikroskop sehen kann. Pierrot hat Hunger und möchte in das belegte Brötchen beißen, das er mit ausgestrecktem Arm vor sich hält. Sein Gehirn befiehlt dem Bizeps des linken Armes, sich zusammenzuziehen. Als Folge davon beugt sich Pierrots Unterarm nach oben und er kann genüsslich in sein Brötchen beißen. Beim Kauen beginnen einige von Pierrots glatten Muskeln automatisch zu arbeiten. Die Wände der Speiseröhre befördern die Nahrung in den Magen. Mit Hilfe langsamer Kontraktionsbewegungen schiebt beispielsweise die Darmwand den Darminhalt voran. In den Blutgefäßen unterstützen Kontraktionen der Gefäßwände den Bluttransport. Bewegung der glatten Muskulatur in unserem Körper ab, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Die glatten Muskeln werden deshalb auch unwillkürliche Muskeln genannt. Unwillkürliche Muskeln. Unwillkürliche Muskeln. Unwillkürliche Muskeln. Unwillkürliche Muskeln. Unwillkürliche Muskeln. Unwillkürliche Muskeln. Milchsäure, Schweiß. Südamerikanische Indianer. Sie trinken ihre Pfeile mit dem Gift. Der Pfeil braucht nur die Haut der Beute anzufassen. Und die Lähmung setzt sofort ein. Schulterblatt. 9. Linker Oberarmknochen. 10. Rechte Elle. 11. Wirbelsäule. 12. Brustkorb. 13. Linke Elle. 14. Rechte Handknochen. 15. Rechter Beckenknochen. 16. Linker Beckenknochen. 17. Linke Handknochen, 18. Rechte Fußknochen, 19. Rechter Oberschenkel, 20. Rechtes Schienbein und Wadenbein, 21. Linkes Schienbein und Wadenbein, 22. Linker Oberschenkel, 23. Linke Fußknochen, 24. Unteres Gehirnteil, 25. Oberes Gehirnteil, 26. Lungenvenen, 27. Lungenschlagader, 28. Hauptvenen, 29. Hauptschlagader, 30. Luftröhre, Speiseröhre, Vertiefungen für die Niere, 31. Hinteres Herzteil, 32. Vorderes Herzteil, 33. Rechter Lungenflügel, 34. Rechtes Rippenfell, 35. Linker Lungenflügel, 36. Linkes Rippenfell, 37. Vorderer Leberlappen, 38. Hinterer Leberlappen, 39. Rechte Niere, 40. Linke Niere, 41. Vorderes Magenteil, 42. Hinteres Magenteil, 43. Milz, 44. Vorderes Dünndarmteil, 45. Hinteres Dünndarmteil mit Bauchspeicheldrüse, 46. Dickdarm, 47. Blase, 48. Mastdarm, 49. Haar.
Geht ja.
Was?
Wie?
Wer?
ganz schnell. Ich kann aber auch jemanden. Weil ich ein Kretin bin.
Thank you.
Technologie, die Schallwellen als elektrische Impulse überträgt und dem menschlichen Ohr als Sinnesreize darbietet, erfordert ein spezifisches Wissen über die Funktionsweise des menschlichen Ohrs, und zwar in einer Weise, die den Bau einer Schnittstelle Körpertechnik ermöglicht. Einen solchen Zugang zu den Sinnen des Menschen entwickelt die Physiologie ab der Mitte des 19. Jahrhunderts. Das Telefon ist auch Körpertechnik, denn erst das Verständnis des Hörvorgangs durch die physiologische Konzeption des Ohrs als Apparat ermöglicht die Konstruktion des Telefons nach dem Design dieses Apparatohrs. Das von Helmholtz formulierte psychologische-physiologische Modell der Sinnesempfindung wird so zu einer der Grundlagen des Telefonapparats zum einen. Zum anderen aber wird in diesem Modell zugleich auch eine veränderte Konzeption des Verhältnisses von Psyche und Sinnesphysiologie deutlich. Die Akustik von Helmholtz setzt nicht bei der Reproduktion der Stimme durch den Nachbau der anatomischen Sprechorgane an, sondern untersucht die physiologischen Vorgänge beim Hören. In den Projekten der Erfinder des Telefons Reis und Bell wird diese Wendung dann ausgenutzt. Sie bauen keine künstlichen Stimmen mehr, sondern künstliche Ohren. Im harmonischen Analysator Ohr. Das Ohr zerlegt die komplexen Schwingungen in einfache sinusförmige Teilschwingungen. Die Empfindungen. Apparat Ohr. Psychischer Teil. Die physiologischen Empfindungen werden zu psychischen Vorstellungen oder Wahrnehmungen. Unbewusst. Die Aufmerksamkeit richtet sich auf die Geräuschquelle oder selbst beobachtet, das Bewusstsein konzentriert sich auf sein Ohr, Output des Ohrs in der Psyche. Aggregat von Empfindungen, Trennung von Physiologie und Psychologie. Des Hörens, Grad des Bewusstwerdens, psychische Wahrnehmung, Perzeption und Aperzeption, Obertöne, Schallphänomene, Übung und Verstärkung, Aufmerksamkeitsmodus.
Thank you.
Professor Huang und sein Team. Professor Huang und sein Team verwendeten für den Versuch Eizellen, die Frauen nach einer Fruchtbarkeitsbehandlung dem Krankenhaus spendeten. Die bereits befruchteten Zellen seien in das sogenannte Stadium einer Blastozyste weitergezüchtet worden, bei dem das Embryo aus einem Ball von 200 Zellen besteht, berichtete Huang. Professor Huang bitte. Anschließend sei die innere Zellmasse mit Embryozellen von Mäusen geimpft worden. Daraus seien über 7 Monate menschliche Klonzellen bis in die 40. Generation gezüchtet worden. Die Klonzellen seien anschließend Mäusen mit einem defekten Immunsystem unter die Haut gespritzt worden. Nach Angaben von Hua, der sein Experiment diese Woche in chinesischen Medien veröffentlichte, wuchsen den Mäusen nach 10 Tagen beulenartige Knoten. Nach 32 Tagen hätten die Forscher die kartoffelgroßen Beulen aufgeschnitten und dort unregelmäßige Wucherungen von menschlichen Knorpeln, Nervengefäßen, Muskeln sowie Knochen entdeckt. Wir wollen die Versuche in die klinische Praxis übertragen, sagte Huang. Professor Huang verteidigte die Versuche. Professor Huang.
39,
see?
Thank you.